Ich grüße Sie auch herzlich heute Morgen. Und wir haben gerade ja den Predigttext aus Matthäus 6 gehört. Mein Eindruck ist, dass Sie so eine Reihe verfolgen. Jedenfalls ist das, glaube ich, jetzt mein dritter Text, in dem ich hier über Gebet spreche. Also anscheinend im Hintergrund haben sich einige Gedanken gemacht und Bibelversreihen gesetzt, die sich um das Gebet drehen. Das ist eine sehr gute Sache. Ja, heute ist also dran, mit Jesus beten lernen. Also Gebet nach der Bergpredigt. Wir haben ja ein Stück aus der Bergpredigt Jesu hier gehört. Jesus hat sich mit seinen Jüngern zurückgezogen auf einen Berg, also je höher, desto einsamer, hieß das dann damals. Und eigentlich ist klassisch und tatsächlich überragend, dass Jesus seine Jünger konfrontiert mit der ganz anderen Theologie, mit dem ganz anderen Gottesbild, das er ihnen vermittelt. Im Unterschied zu dem, was die gelernt haben durch die Schriftgelehrten und Pharisäer. Die Jünger waren ja also Leute mittleren Alters und die hatten ja alle ihre religiöse Erziehung. Das waren ja keine unbeschriebenen Blätter, die plötzlich von Jesus über Gott etwas gehört haben. Das waren Israeliten. Die sind durch die Synagoge und durch die Rabbiner, beziehungsweise durch die Schriftgelehrten damals und durch die Pharisäer vor allen Dingen, haben die ein Gottesbild bekommen. Und Jesus setzt sich mit denen auf einen Berg und korrigiert das sehr massiv. Man könnte vielleicht in der Bergpredigt das Kapitel aus dem Kapitel 5, den Vers 20, so als Leitvers für die gesamte Bergpredigt verstehen, wo Jesus nämlich seinen Jüngern sagt, wenn eure Frömmigkeit, also da steht wörtlich eure Gerechtigkeit, aber gemeint ist eure Frömmigkeit. Es gehören ja verschiedene Dinge zu unserer Frömmigkeit, zum Beispiel das Gebet. Er erwähnt in diesem Zusammenhang auch Almosen geben. Wenn eure Frömmigkeit, sagt er, nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Es geht also darum, dass die Jünger kapieren, Nachfolge Jesu und der wahre Glaube an Gott sieht anders aus als all das, was wir bis jetzt gelernt haben und inhaliert haben. Ja, und da spricht er in diesem Zusammenhang also über Frömmigkeit, über Almosen geben und über Gebet. Und Gebet ist heute Morgen hier unser Schwerpunkt. Also ich möchte heute Morgen, erschrecken Sie bitte nicht, eine 7-Punkte-Predigt halten. Ja? Wir haben auch noch Abendmahl anschließend. Nur zu Ihrer Orientierung. Also den roten Faden hier zu erkennen, finde ich, ist ziemlich wichtig. Jesus erklärt seinen Jüngern drei klassische Fehler, Missverständnisse über das Gebet. Und er sagt ihnen, so wie ich diesen Text hier verstehe, vier wesentliche Punkte, wie denn das Gebet richtig wäre. Und dazu gibt er ihnen das Vaterunser-Gebet. 3, 4, 7. Die drei klassischen Fehler des Gebets, die uns übrigens auch meist unbewusst immer wieder auch geschehen. Ich heb uns die mal hier auf den Tisch des Hauses, dass sie merken, ach ja, genau. Der erste ist, er sagt hier, also habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, auf dass ihr von ihnen gesehen werdet. Man könnte als erstes sagen, die Anerkennung vor den Menschen. Also das war damals beim Almosengeben so, ja, wenn also die frommen Leute aus dem Tempel nach dem Tempelgottesdienst nach Hause gingen, dann gab es am Ausgang eine Schale, in die sie ihr Opfer warfen. Ich vermute, dass sie hier ihr Opfer anders einsammeln. Ja, das ist super. Also manche Gemeinden haben da sogar noch so einen Beutel, wo man gar nicht hört, am Boden, was da reinfällt, ja, und auch vor allen Dingen nicht sieht, was der Nachbar da reinschmeißt. Opfer soll verborgen sein. Damals hatte man am Tempel eine Schale. Wenn man da ein Geldstück draufgeworfen hat, das hörten alle. Und damit das auch richtig alle hörten, gab es daneben stehend einen Posaunisten. Und je nachdem, wie groß das Opfer war, gab es einen Trompetenstoß. Und alle sahen, wow, das muss ein frommer Mann sein. Deshalb steht hier, ihr sollt nicht posaunen. Also gesehen werden. Der erste klassische Fehler ist, ich will Menschen beeindrucken mit meiner Frömmigkeit, mit meinem Glauben. Und das gilt nicht nur, stellt euch das vor, für das Almosen, das gilt auch für das öffentliche Gebet. Ich möchte euch hier keinen Dämpfer geben. Im Gegenteil, in der Gemeinde ist es wunderbar, wenn man miteinander öffentlich, wir haben hier eine öffentliche Veranstaltung, betet. Alle hören zu und alle sollen Amen sagen. Super. Das Problem ist nur, und damals war es so, dass die Pharisäer vor allen Dingen sich in der Stadt an markanten Plätzen und Straßenkreuzungen aufstellten und dann ihren Gott anbeteten mit wunderbaren Worten. Also die konnten was, die hatten was drauf. Und alle, die da vorbeigingen, sagten, so würde ich auch gerne mal beten können. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja wahnsinnig toll. Beeindruckend! So, Jesus geht jetzt nicht davon aus, dass seine Gemeinde hier, dass wir dauernd hier voreinander schauspielen und uns gegenseitig hier beeindrucken wollen. Das Dumme ist nur, dass wir das nie 100% ausschließen können. Und er sagt, geh in dein Kämmerlein, schließ sogar die Tür zu. Also sei sicher, niemand hört dich, niemand sieht dich. Und da kannst du mit deinem Gott reden. Und je mehr du das übst, nur mit deinem Gott, du und dein Gott, niemand ist da, der dich sieht, desto besser und desto eher kannst du auch ehrlich in der Gemeinde beten. Anerkennung vor Menschen ist der erste Fehler. Der zweite ist, Gott motivieren zu wollen. Also mit anderen Worten, Gott durch mein Gebet zu etwas bringen, was er eigentlich gar nicht will. Ich versuche, Gott über den Tisch zu ziehen. Mit meinen Argumenten. Jesus sagt, plappern wie die Heiden. Also mit vielen Worten, ich überrede ihn gewissermaßen. Ich versuche, meine Ziele durchzusetzen. Durch Worte, durch Opfer, durch Anstrengungen, durch beeindruckende Leistungen, Gott zu etwas zu bringen. Zweiter Fehler. Ja, scheinbar sagt die Bibel auch sowas. Wenn Jesus zum Beispiel das Gleichnis von der bittenden Witwe erzählt, die da also einen ungerechten Richter bestürmt, dass der denkt, die Frau, die nervt mich hier und ich kann es nicht mehr ertragen und ich gebe ihr Recht. Das ist ja fast so, als wenn wir sagen, als wenn er uns ermutigt, du musst Gott mehr auf die Nerven gehen mit deinem Gebet. Irgendwann sagt er, ah, in Gottes Namen. Oder der bittende Freund. Nachts soll der sein Haus da Krach machen und seine Kinder werden wach. Und sollen wir Gott bestürmen zu etwas, was er scheinbar nicht will? Das, sagt Jesus, ist heidnisches Beten. Gemeint ist in diesen Gleichnissen eigentlich unsere Ernsthaftigkeit. Gott will unsere Ernsthaftigkeit, wenn ich ihn bitte und das anschließend eine halbe Stunde später vergesse für die nächsten 3 Jahre, dann hat das eigentlich keine Bedeutung gehabt. Er will wissen, meinst du das wirklich so? Hängst du dein Herz daran? Wie viel Gewicht hast du in dieser Sache? Das ist das, was Jesus zu uns ermutigen will. Aber wir können Gott nicht durch unsere Gebete abschleppen. Zweites Missverständnis. Und er gibt noch ein drittes Missverständnis. Das ist Gott informieren wollen. Manchmal hat man tatsächlich den Eindruck, wenn man Leute beten hört, dass die da so viel Information reinstecken, das ist eigentlich mehr für die zuhörenden Mitbeter gemeint. Weil Gott weiß das ja alles. Ich muss ihn nicht informieren. Aber da stellt sich dann schon die ernsthafte Frage, warum sollen wir überhaupt beten? Stellt das nicht das Gebet damit grundsätzlich in Frage? Wenn Gott sowieso alles weiß, bevor ich es sage, warum soll ich ihm das denn sagen? Von Karl Barth, einem Theologieprofessor, wurde mal gesagt, dass ein Student dachte, Mensch, den musste ich mal tatsächlich beim Beten mal hören, wie der Mann betet. Und dann hat er irgendwo mal gehört, dass Karl Barth abends, weiß nicht, ob es unter seinem Fenster war oder so, gesagt hat, lieber Vater im Himmel, es bleibt alles beim Alten. Amen. Ja. Ist das biblisches Beten? Du weißt ja sowieso alles. Amen. Was soll das? Daraufhin lehrt Jesus beten. Und auf dem Berg zeigt er ihnen ein Gebet, das sie jetzt nicht der Form halber rezitieren sollen, obwohl es auch gut ist, wenn wir das gemeinsam zum Beispiel heute nach dem Gottesdienst oder im Gottesdienst miteinander sprechen. Aber noch wichtiger ist, dass wir die Inhalte, die da angesprochen sind, dass wir die mit unserem Gott öffentlich und privat im Kämmerlein richtig durchbeten. Vier Dinge. Das erste ist, Jesus sagt zu ihnen, so sollt ihr beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Was heißt das? Das ist, glaube ich, beten um die Vertrautheit, die wir mit unserem Gott haben, ausdrücken. Ich komme zu meinem Gott und ich weiß, er ist mein Vater. Mein lieber Vater. Jesus sagt, unser Vater. Das heißt, dass dieses Verständnis, er ist mein lieber Vater, verbindet uns miteinander als Gemeinschaft zutiefst. Alle Kinder Gottes, die sagen können, unser Vater, sagen eigentlich auch, mein Vater. Aber in der Gemeinschaft der Gemeinde Jesu. Das ist ein Ausdruck des Vertrauens. Im Alten Testament sagte ein Jude eigentlich nie zu Gott, Vater. Es gibt Stellen im Alten Testament, da heißt es, du bist doch unser Vater. Das war aber mehr ein Bewusstsein, Gott ist unser Vertragsgott, unser Bundesgott, aber ein persönliches Vater-Kind-Verhältnis, das gibt es erst seit Jesus im Neuen Bund. Und das liebt Gott, wenn du zu ihm kommst und sagst, du, mein Vater, du hast mich eigentlich gezeugt. Du hast mich lieb. Das ist das, was Gott hört. Also ein Gott der Liebe, dem ich begegne durch eine Liebesbeziehung. Verstehst du, das hat nichts mit Information zu tun. Das muss auch kein anderer hören. Da muss ich mit niemandem vorglänzen. Das ist Intimität zwischen meinem Vater und mir. Erstens, sagt Jesus, sein Jünger, unser Vater im Himmel. Zweitens, warum sollen wir beten? Nun, ich glaube, es geht darum, dass wir uns Gottes Anliegen, die er hat, die auf seinem Herzen liegen, dass wir die uns zu eigen machen. Dreimal folgt da nämlich hier dein Name, dein Reich, dein Wille. Ich rede mit meinem Vater über das, was ihn betrifft. Es geht also in meinem Gebet in erster Linie um ihn und gar nicht um mich. Natürlich geht es auch um mich, aber zuallererst geht es darum, dass ich mir bewusst mache, was ist eigentlich in seinem Herzen, das ich suche. Und da steht, dein Name werde geheiligt. Geheiligt heißt das Wort. Heilig heißt ja eigentlich, also dem normalen, profanen Gebrauch entzogen. Das ist etwas Besonderes. Etwas Außerordentliches. Er will eigentlich sagen, dein Name werde hochgehalten. Dein Name, und damit verbindet man im Alten Testament das Wesen einer Person. Name und Wesen waren fast austauschbare Begriffe. Das heißt, lieber Vater, du bist einzigartig. Du bist unglaublich. Du bist einmalig. Dir ist niemand gleich. Das führt mich eigentlich in die Anbetung hinein. Ich sage Gott, dass ich verstanden habe, wer er ist. Verstehen Sie, wie meilenweit das von Information entfernt ist? Ich sage ihm nicht, was er alles denken muss und nicht vergessen darf und so weiter. Ich sage ihm, du bist, wow, ich kann es gar nicht ausdrücken. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Das gehört zu diesem zweiten Punkt, zu den Anliegen, die eigentlich Gott auf der Seele liegen. Dein Reich komme, dein großes Ziel von Anfang an, also Herrschaft Gottes in dieser Welt. Darum geht es, Gott. Darum ging es auch Jesus. Das ist der Grund, weshalb er überhaupt gekommen ist. Um das Reich Gottes, also die verloren gegangene Herrschaft Gottes seit dem Sündenfall, ist Gottes Herrschaft, Gottes Reich in dieser Welt eigentlich verloren gegangen. Und alles, was er unternimmt, ist sein Bund mit Israel, die Erwählung Abrahams und so weiter und so weiter und so weiter. Alles, was er macht, ist seine Herrschaft wieder zurückzugewinnen. Menschen dazu zu gewinnen. Sein Reich soll wiederhergestellt werden nach dem Sündenfall. In Ewigkeit will er regieren. Und mein Leben und dein Leben hat eigentlich eine große Bestimmung, einen großen Sinn, ein großes Ziel. Mein Leben diene der Ausbreitung deines Reiches. Wenn Sie das Gott sagen, dein Reich komme, dann hören Sie den Herzschlag Gottes. Dann sind Sie im Gebet zutiefst mit ihm verbunden. Das ist das, was er will. Deshalb ist Jesus gekommen, gestorben und auferstanden. Alles soll wieder gut werden unter der Herrschaft Gottes, seines Reiches. Verstehen Sie, das ist ein Riesending. Du bist als Kind Gottes einbezogen und eingegliedert in ein Riesending. Gemeinde ist ganz wichtig. Ja. Aber ich glaube, Reich Gottes ist noch größer als die örtliche Gemeinde. Natürlich, Reich Gottes ist, also in der örtlichen Gemeinde stellt sich das Reich Gottes dar. Aber Reich Gottes ist noch etwas größer. Warum? Es gibt auf dieser Welt so viele unterschiedliche christliche Gemeinden, die sich zum Teil alle gegenseitig ausschließen. Wir streiten uns und differenzieren uns und grenzen uns ab und so weiter und vergessen, dass es über unseren Gemeinde und der bunten Gemeindevielfalt ein großes Dach gibt. Das ist Herrschaft Gottes, Reich Gottes. Ja, und dann sagt er, dein Wille geschehe. Dein Name, dein Reich, dein Wille geschehe. Das ist gewissermaßen die Aktualisierung hier und heute in meinem Leben, in unserer Gemeinde. Also der Wille Gottes ist gut. Lasst uns diesen, deinen guten Willen erkennen und tun. Auch beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das liebt Gott. Also das Vaterunser zeigt uns eigentlich die Gesprächsebene, die wir mit unserem Gott haben sollen. Bete das mal durch. Da kannst du stundenlang beten. In deinem Kämmerlein. Du alleine für dich. Ja, und dann, also ich bin beim zweiten Punkt, ne? Dann kommt eigentlich erst der dritte. Der erste war, haben wir gehört, Vertrautheit. Vater. Mein lieber Vater. Der zweite Punkt, seine Anliegen. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Und dann erst kommt mein Ding. Dann kommen nämlich unsere Nöte. Möchte ich uns auch drei Stichworte zu nennen. Nämlich, er spricht dreimal uns. Er spricht dann von Brot, Schuld und von unserer Not. So nenne ich das jetzt mal. Brot, Schuld und Not. Dann kommt mein Ding, dann kommt das, was du, was dir ganz oben auf der Seele liegt. Brot. Also alles Lebensnotwendige, was uns oft fehlt. Nahrung, Kleidung, Wohnung, unsere Sorgen, unsere Ängste in vielfältiger Weise. Gesundheit, fehlende Zuwendung von Menschen. Krankheit. Tod. Da, wo ich eigentlich, oder wo, ich sag's mal ganz böse, wo ein Heide anfängt zu beten, da fangen die eigentlich an zu beten. Ich meiner mir mich. Das soll aber sein, sagt Jesus. Ihr sollt um dieses Brot, um diese Notwendigkeiten eures Lebens, die ganz alltäglich, die ganz banalen, vielleicht auch die ganz großen und die ganz kleinen, dafür sollt ihr beten. Ihr sollt das benennen. Gott liebt das, wenn du das sagst, was in deinem Herzen dir wehtut. Rede mit ihm darüber. An dritter Stelle. Und Schuld gehört dazu. Vergib uns unsere Schuld. Interessant finde ich, dass Jesus Brot vor Schuld nennt. Ich glaube, dass das zum Beispiel für die Mission, überhaupt für die Begegnung mit Menschen dieser Welt wichtig ist, dass wir zuerst mit ihnen über Brot reden, bevor wir mit ihnen über Schuld reden. Jesus macht das so. Unsere Schuld vor Gott und Menschen, das bindet er übrigens unlösbar zusammen. Vergib uns unsere Schuld, Gott, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Beides ist also immer in Verbindung, weil es eigentlich immer beide betrifft. Also wie du uns vergibst, so vergeben wir unserem Nächsten. Ja, das ist eine Ermahnung. Hören Sie das als Ermahnung, aber hören Sie auch die Ermutigung daraus. Da steckt eine Ermutigung drin. Wie lautet die? Wenn uns das nämlich im Blick auf unseren Nächsten schwerfällt, dann hilft mir der Blick auf Gott und meine Sünde. Überleg mal, welcher Mensch fällt dir an dieser Stelle am schwersten? Welcher Mensch hat dir eigentlich am meisten Böses getan? Welcher Mensch ist bei dir an oberster Stelle in Bezug auf Schuldkonto? Wer fährt, nicht lange nachdenken, spontan, wer ploppt da bei dir auf, wenn du denkst, das war böse? Das ist schwer. So, und wenn du dann sagst, ja, ich muss dem aber vergeben, welche Ermutigung steckt da drin? Hier sagt Jesus, ja, schau auf deinen Vater und dann pack dich an deine eigene Nase. Und dann überleg mal, was war eigentlich das Böseste, das Gemeinste, das Schlimmste, was ich dem getan habe. Und wenn du das praktizierst, Herr, vergib mir, dann lerne ich, dann ziehe ich Kraft daraus, dem anderen zu vergeben. Das ist ein so wichtiger Aspekt, dass Jesus das nach diesem Gebet, was wir eigentlich als Vater unser kennen, also nach diesem Lobpreis, ja, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, nochmal wiederholt. Haben Sie das eben gehört in der Textlesung? Da sagt er, wenn ihr eurem Nächsten eure Sünden vergebt, dann Gott auch. Und wenn ihr nicht, dann Gott auch nicht. Das ist eine kräftige Ermahnung. Ich verstehe das nicht als Drohung. Also wenn du dem nicht vergibst, dann kommst du ewig in die Hölle oder so. Sondern du sollst eigentlich verstehen, die beiden Dinge, die gehören unlösbar zusammen. Das geht nicht anders. Ich kann nicht anders. Und wenn du doch dein Herz sagt, ich kann es aber nicht, dann musst du eigentlich sagen, das geht nicht. Das ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Weil Gott vergibt mir ja tatsächlich. Er vergibt mir ja tatsächlich. Und wenn er mir vergibt, dann ist das unmöglich, dass ich sage, aber dem nicht. Diese Unmöglichkeit, die soll dir vor Augen treten, wenn du hier betest. Wenn du in deinem Kämmerlein das vielleicht unter Tränen durchbetest. So, und lass mich noch das Dritte hier unter diesem dritten Aspekt sagen. Jesus erwähnt auch nicht nur Brot und Schuld, sondern unsere Nöte, unsere Not, so nenne ich das mal, nämlich unsere bleibende Versuchlichkeit. Unsere bleibende Versuchlichkeit als Kinder Gottes. Also ich nicht nur mein Problem mit dem Nächsten, sondern das Problem, was ich mit mir selber habe. Ich und meine Versuchlichkeit. Meine Schwäche als Christ, als Kind Gottes, unsere Schwäche, standhaft zu bleiben, Nein zu sagen, zu widerstehen, unser Versagen, das so peinlich ist, so heimlich ist. Niemand hier von uns kennt deine Versuchung. Die ist so unmöglich, so peinlich und heimlich, die sagst du ja niemandem. Und wenn du es tätest, wir würden alle in Ohnmacht fallen. Rede mit Jesus genau darüber. Diese Versuchlichkeit bleibt. Wir sind tatsächlich Sünder, jeden Tag. Und das heißt jetzt nicht, naja, das klingt ja sehr depressiv und sehr negativ. Wo ist denn hier der Sieg über Sünde? Kinder Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes haben Sieg über Sünde. Ja, das stimmt. Gott schenkt uns Kraft. Jesus schenkt dir Kraft, wenn du so betest. Und trotzdem weiß er um deine Versuchlichkeit, deine bleibende Versuchlichkeit als Mensch, als Christ. Bleibe damit mit Jesus im Gespräch. Also unsere Nöte, Brot, Schuld, Not. Und das vierte, und damit schließe ich jetzt hier. Warum sollen wir beten? Um unseren Lobpreis zu üben. Ja, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Achten Sie mal auf diese Steigerung auch dieser Worte. Dein ist das Reich, haben wir eben schon gehört, dein das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Also wir sollen beten, um Anbetung, Lobpreis zu üben. Und zwar nicht nur gemeinsam, hoffentlich gemeinsam, von Herzen, laut, sondern du in deinem Kämmerlein. Wo dich keiner sieht. Wo dich keiner hört. Wo keine tolle Musik ist. Wo keine Stimmung ist. Nimm dir mal Zeit, Lobpreis zu üben vor deinem Gott. Vielleicht nimmst du dir das Vaterunser dazu, als Vorlage, als Stichwortvorlage. Und du merkst, ich könnte stundenlang beten. Und Gott hört zu. Und er hört nicht nur zu, er redet sogar in diese deine Gebete hinein. Das ist wunderbar. Und das werden wir in Ewigkeit machen. Da kannst du dich jetzt schon mal drauf einstellen. Ja? Manche sagen, ja, eine Ewigkeit, das ist unglaublich. Das ist ja, was sollen wir denn sonst noch machen? Das wird sich steigernd Herrlichkeit sein. Diese Erfahrung sollst du heute schon machen. Mit deinem Jesus, mit dem Vater unser. Gott segne euch. Amen.